Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der russisch-amerikanische Historiker Juri Sliskin hat sich auf über 1300 Seiten der russischen Revolution von 1917 gewidmet und ihr Scheitern in der Form einer Familiensaga und eines Sektenepos anschaulich gemacht, was nicht ganz unumstritten geblieben ist. Zumal er vor 10 Jahren schon einmal für Aufsehen und heftige Debatten gesorgt hatte mit seinem Buch »Das jüdische Jahrhundert«. Wie sich zeigt, war dieses Buch nur eine Art Vorarbeit für ein noch viel umfangreicheres Projekt, nämlich für eben das jetzt vorliegende Buch »Das Haus der Regierung – Eine Saga der russischen Revolution«. Näheres von Uli Hufen.
In den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts hieß der kontroverseste und beste Schriftsteller der offiziellen Sowjetliteratur Juri Trifonow. Auch das Nobelpreiskomitee hatte Trifonow auf der Liste. Sein Meisterwerk »Das Haus an der Uferstraße« von 1976 handelte von Lebenslügen und zerstörten Träumen in Kreisen der Nomenklatura. Sowjetischen Lesern reichte der Titel, um das zu verstehen. Das reale »Haus an der Uferstraße« wurde Ende der 20er Jahre schräg gegenüber vom Kreml für Regierungsmitglieder und andere Höchstgestellte errichtet. Juri Trifonow war selbst dort aufgewachsen. Als Sohn des Revolutionshelden und Spitzenbeamten Valentin Trifonow. Valentin und Juri Trifonow sind nur zwei von hunderten Figuren in Juri Sleskins überwältigender Revolutionssaga »Das Haus der Regierung«. Aber ihre Biografien sind typisch und stellen die Frage, die Sleskin bewegt. Wie konnte der Glauben an den Sozialismus binnen einer einzigen Generation selbst in den höchsten Höhen der sowjetischen Gesellschaft verloren gehen? Wie konnte der Sohn eines überzeugten Kommunisten zu dem Schriftsteller jener Generation werden, die die Sowjetunion zu Grabe trug? Sleskin ist überzeugt davon, dass am Beispiel einiger prominenter Familien die Geschichte der russischen Revolution und letztlich des sowjetischen 20. Jahrhunderts erzählt werden kann. Wie es der Zufall, der Weltgeist oder Stalin wollten, lebten diese Familien für einige Jahre unter einem Dach, im Haus an der Uferstraße. Das zunächst Haus der Regierung hieß.
Der vorgeschlagene Komplex bestand aus 7 zusammenhängenden Wohngebäuden, die in der Höhe von 8 bis 11 Stockwerken variierten, einem Filmtheatersaal für 1500 Personen, einem Lebensmittelgeschäft und einem Club für 1000 Personen. Hinzu kamen ein Theater, eine Kantine und mehrere Sporteinrichtungen. Die Wohnflügel sollten 440 3-, 4- und 5-Zimmerwohnungen enthalten.
Das Haus der Regierung zog die Menschen in Moskau in seinen Bann. Durch seine enorme Größe, durch den für damalige Verhältnisse märchenhaften Luxus und etwas später auch durch die Tatsache, dass Hunderte seiner Bewohner in den Mühlen des stalinschen Terrors zermahlen wurden. Ende 1932 lebten hier 2745 Menschen. Allerdings waren da seit der Revolution schon beinahe 15 Jahre vergangen, weshalb das Haus der Regierung in Sleskins Buch auch erst auf Seite 400 auftaucht. Vorher erzählt Sleskin, wer die Bewohner eigentlich waren. Seine These: Die Bolschewiki waren eine millenaristische Endzeit- und Erlösungssekte.
Buch 1 stellt die Altbolschewiki als junge Männer und Frauen vor und folgt ihnen von einer kurzzeitigen Unterkunft zur nächsten, während sie sich zum radikalen Sozialismus bekehren, in Gefängnis und Verbannung überleben, die kommende Revolution predigen, im Bürgerkrieg die Oberhand gewinnen, die Diktatur des Proletariats errichten, über die Aufschiebung des Sozialismus diskutieren und sich fragen, was in der Zwischenzeit zu tun ist.
Der Sozialismus als Irrglauben kranker Fanatiker, das ist im Grunde eine dröge alte Idee aus dem Kalten Krieg, die damals benutzt wurde, um die Sowjetunion zu diskreditieren. Sleskin hat andere Absichten und hält nichts vom Moralisieren. Millenaristische Sekten sind ihm unangenehme, aber weit verbreitete Erscheinungen in der Geschichte. Das Christentum, der Islam und die Münsteraner Wiedertäufer sind nur 3 von vielen. Also zeigt Sleskin Parallelen. Die Revolutionäre bildeten kleine konspirative Gruppen. Die Mitglieder waren vor allem junge Männer aus der Mittelschicht, die inklusive ihrer Familien alles aufgaben, um charismatischen Führern ins Himmelreich zu folgen. Die Mitgliedschaft basierte auf einem rituellen Glaubensbekenntnis. Es gab Erweckungserlebnisse, Feuertaufen und den tiefen Glauben, dass die Rache der Schwachen an den Unterdrückern unmittelbar bevorstand. Die Internationale sagte es klar und deutlich.
Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger. Alles zu werden, strömt zuhauf. Völker, hört die Signale. Auf zum letzten Gefecht.
Sleskin beherrscht sein Material und er ist ein großartiger Stilist. Man folgt ihm begeistert auf jeden noch so abwegigen Exkurs. Religionsgeschichte und Architektur, Literaturanalysen, Amazonen der Revolution, Krankenakten hoher Funktionäre und vieles mehr. Durchweg faszinierender Stoff. Und trotzdem, je mehr man in Sleskins Erzählstrom versinkt, umso deutlicher wird, dass die Sektentheorie nicht genügt, um die Geschichte eines Landes zu erklären, das Revolution und Bürgerkrieg durchlebt, wiedergeboren wird und schließlich in Terror und Weltkrieg versinkt. Zu offensichtlich ist, was in seiner Studie alles fehlt. Die Brutalisierung von ganz Europa durch den Ersten Weltkrieg, Außenpolitik, die internationale Arbeiterbewegung. Arbeiter, Soldaten und Bauern spielen kaum eine Rolle, jedenfalls nie als historische Subjekte. Und Sleskins Porträt der Ideen von Marx, Engels und Lenin ist schlicht armselig. Kaum ein Wort fällt hier über Kapitalismus und Imperialismus, Ausbeutung und soziale Missstände. Zuweilen bekommt man fast das Gefühl, als sei das Streben von Millionen nach Frieden, Gerechtigkeit und Wohlstand nur das abwegige Produkt einer fiebrigen Sektenimagination. John Reed, dem wir einen der besten Augenzeugenberichte über die Revolution verdanken, hätte sich gewundert. Doch wenn man gerade anfängt, sich ernsthaft zu ärgern, beginnt Sleskin, das Leben im Haus der Regierung zu beschreiben. Und sofort ist man wieder gefangen. Während die Väter und Mütter meist rund um die Uhr in staatlichen Behörden arbeiten, die Lederjacken gegen Anzüge und Kostüme tauschen und allmählich verbürgerlichen, wachsen hunderte Kinder unter der Obhut von bäuerlichen Kindermädchen heran. Viele von ihnen Hochbegabte, wie Juri Trifonow. Dann kommen der große Terror und die Schauprozesse von 1936 bis 38. Sleskins Schilderung der blutigen Hexenjagd auf imaginäre Feinde gehört zum eindringlichsten, was darüber je geschrieben wurde.
Im Bolschewismus, genau wie im Christentum und jeder anderen Ideologie ungeteilter Ergebenheit, war es der Gedanke, der zählte. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Die Austauschbarkeit von Taten und Gedanken war das wichtigste Thema von Radeks Auseinandersetzung mit dem Staatsanwalt Andrei Wyszynski. Sündige Gedanken zu haben, war der Beweis für die Realität krimineller Taten. Gleichgültig, ob diese wirklich geschehen waren oder nicht. Waren sie für eine Niederlage oder für den Sieg der UdSSR? Alle meine Handlungen in diesen Jahren beweisen, dass ich die Niederlage gefördert habe. Diese ihre Handlungen waren bewusst? Ich habe in meinem ganzen Leben, außer im Traum, nie unbewusste Handlungen begangen.
Ein eisiger, irrer Wind weht aus den Verhörprotokollen des NKWD und aus den verzweifelten Briefen, die Angeklagte wie Bucharin an Stalin schrieben. Kommentare sind da fast überflüssig. Sleskins kluge Auswahl der Quellen genügt. Die unheimlichen Parallelen zu Hexen- und Satanistenprozessen aus dem europäischen Mittelalter und den Vereinigten Staaten des späten 20. Jahrhunderts verblüffen. Ähnliches gilt unter ganz anderen Vorzeichen für die phänomenale Selbstlosigkeit, mit der viele Kinder aus dem Haus der Regierung 1941 in den Krieg zogen, um ihre Heimat zu verteidigen. Sleskin zitiert unter anderem aus dem bewegenden Tagebuch von Nina Kosterina.
Weißt du noch, Nina Alexejewna, wie du heimlich davon geträumt hast, große dramatische Ereignisse zu erleben? Stürme und Gefahren? Jetzt hast du es. Ein Krieg, ein schwarzer Geier hat unser Land angegriffen, ohne Warnung aus einer schwarzen Wolkenwand. Nun denn, ich bin bereit. Ich will sein, wo der Kampf stattfindet. Ich will an die Front.
Nina Kosterina starb im Herbst 1941 vor Moskau. Ihre überlebenden Altersgenossen aus dem Haus der Regierung studierten und stiegen, allen voran Juri Trifonow, in die sowjetische Kulturelite auf. Sie achteten das Andenken ihrer Väter, aber sie teilten ihren Glauben nicht mehr. Auf die Frage, warum es den Bolschewiki nicht gelang, ihren Glauben zu vererben, hat Sleskin zwei Antworten. Die eine ist plausibel, die andere so paradox und verwegen wie das ganze Buch. Im Gegensatz zum Chinesischen ging der russische Kommunismus unter, weil sein Sieg 1917 nicht im antikolonialen Kampf um nationale Selbstbestimmung errungen wurde. Das ist ohne Frage richtig. Der russische Sozialismus scheiterte aber auch deshalb, so Sleskin, weil die Revolutionäre ihren Kindern im Haus der Regierung Tolstoi, Puschkin und Dickens zu lesen gaben, statt Marx, Engels und Lenin. Oder wie Sleskin sagt,
das Problem des Bolschewismus bestand darin, dass er nicht totalitär genug war.
Juri Sleskin wäre wohl nicht Juri Sleskin, wenn sein hinreißender, verblüffender, ärgerlicher 1300-Seiten-Wälzer nicht mit einem solchen Paukenschlag enden würde. Wenn Sie also eine knappe, kluge, ausgewogene Darstellung der Revolution suchen, lesen Sie besser Stephen Smiths Revolution in Russland. Wenn Sie bis über den Kopf eintauchen wollen, dann ist Juri Sleskin Ihr Mann. Das Haus der Regierung ist ein rares Buch, durch und durch großartig, obwohl seine zentrale These in die Irre führt.
Uli Hufen, das Buch »Das Haus der Regierung, eine Saga der russischen Revolution« von Juri Sleskin ist in der Übersetzung aus dem Englischen von Helmut Dierlam, Norbert Juraschitz und Karin Schuler bei Hansa erschienen. 1344 Seiten, 49 €.